Ich dachte, es geht nur mir so. Das ist vermutlich der Satz, den ich von anderen Eltern, vornehmlich Müttern, am häufigsten höre und lese, wenn wir uns über die Schwangerschaft und das Grande Finale, die Geburt, austauschen. Ein Satz, der neben so vielem vor alles eins ausdrückt: Einsamkeit. Einsamkeit in dem Gefühl, als Mutter, als Eltern überfordert zu sein. Einsamkeit in dem Gefühl, sich schuldig zu fühlen. Einsamkeit in dem Gefühl, von anderen Menschen vermeintlich verurteilt zu werden. Einsamkeit in dem Gefühl, Verantwortung für einen Menschen zu tragen. Und davon manchmal geradezu zu erdrückt zu werden. Krass, ich dachte, es geht nur mir so. So beginnt das Buch Mom Life Balance, mit dem Frieda, wie auch auf Instagram und TikTok und in ihrem Live-Programm Millennial Mutti, genau gegen diesen Satz ankämpft. Frieda Lewin ist Berliner Mama einer kleinen Tochter, Podcasterin, Influencerin und absoluter Nacho-Chips-Ultra-Fan, wie ich gelesen habe. Ihre Mission? Den Alltag mit Kind ungeschönt nahbar und zugleich wunderbar darzustellen und dabei ein bisschen die gesellschaftlichen Vorstellungen zu brechen. In ihrem Buch geht es dann aber auch ans Eingemachte. Sie schreibt über eine traumatische Geburt, über Traumatherapie, Kontrollverlust und Schuldgefühle. Themen, die auch mich bis heute begleiten. Wie man es von Frieda aber gewohnt ist, macht sie das mit einer ordentlichen Prise Humor und, was ich wirklich wertvoll finde, mit viel eigener und fremder Expertise. Man fühlt beim Lesen mit, man lacht und man lernt eine ganze Menge. Und nimmt am Ende die 7 goldenen Regeln der Mom-Life-Balance mit. Kann man mehr erwarten? Ich denke nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Fürsorge-Podcast. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins. Ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Frieda, schön, dass du da bist.
Hallo, das ist ja eine nette Vorstellung. Oh, da freue ich mich gerade sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich sage das gleich vorab, ich finde das Buch so wertvoll, weil es lustig ist und trotzdem in die Tiefe geht und Wissen vermittelt. Weil das hat man nicht immer in der Kombi, finde ich, dass da auch so viel drinsteckt, was Leuten wirklich fachlich weiterhilft. Das hat mich schwer beeindruckt, als ich es jetzt in der Vorbereitung gelesen habe.
Du hast es gelesen?
Ja, natürlich.
Und also du bist ja eine wilde Maus. Ich kriege hier gerade ein bisschen Gänsehaut, weil es ist auch der erste Podcast und das erste Gespräch, das ich über dieses Buch führe. Und ich habe bisher halt Resonanz von Freundinnen bekommen oder eben vom Verlag. Es ist auch das erste Buch, das ich je in meinem Leben geschrieben habe. Deswegen hat mich der Weg jetzt auch bis hierhin so ein bisschen mit Unsicherheiten geprägt. Mhm. Und es freut mich gerade enorm. Also ich bin gerade richtig berührt, dass du das so schön findest. Und also vielen Dank für diese Worte. Das macht mir sehr viel Mut.
Dankeschön. Vielen Dank für das Buch, weil das so wichtig ist, dass diese Themen stattfinden und jetzt wie bei dir eben auch in den sozialen Medien stattfinden und auf eine lockere Art und Weise trotzdem behandelt werden. Ich glaube, dass es sehr vielen Müttern hilft, die sich eben nicht so alleine zu fühlen, wie es dir ging.
Das hoffe ich sehr. Ich habe selber mich nämlich eben gerade auf dem Weg, bis ich den Beschluss gefasst habe oder den Entschluss gefasst habe, in eine Traumatherapie zu gehen, habe ich mich oft einsam gefühlt, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. Denn es ist eben gar nicht ein Einzelfall. Es ist kein Einzelschicksal, was jetzt uns passiert ist und auch generell, was vielen Eltern irgendwie immer mal wieder bedauerlicherweise passiert. Schwierige Geburten, schwierige Schwangerschaften. Und ich hatte irgendwie so Einsamkeitsgefühle in so einem Vakuum, das ich mir aber auch so ein bisschen selbst geschaffen hatte, weil ich nicht in den Dialog gegangen bin. Und das ist vielleicht auch so die Einladung letztlich mit diesem Buch, dass wir irgendwie offener miteinander und ehrlicher miteinander sprechen können, weil dann stellen sich immer ganz wunderschöne Momente der Verbindung irgendwie heraus und dann stellt man irgendwie fest, okay, es geht ganz, ganz vielen auf unterschiedlichste Art und Weise so, wie auch immer dieses so aussieht. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Total. Genau. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass dieses offen drüber reden in der Einsamkeit enorm entgegenwirken kann. Mhm. Und Einsamkeit ist ja so ein schwerer Risikofaktor für psychische Belastungen und Erkrankungen. Mhm. Und dass wir damit einen ganz großen Schutz schaffen, wenn wir da zusammenstehen und unser so, wie es auch ist, dann auch teilen und gemeinsam auch mal darüber lachen oder abkotzen oder weinen und das System mit erhobener Faust anprangern oder was auch immer, das Universum beschimpfen, weil es uns dieses Schicksal beschert hat, was auch immer, aber es
ja, einfach was auch immer gerade alleine zu tun.
Ja,
ja, genau. Habt ihr euch einsam schon gefühlt zuletzt? Oh, ich fange gerade an zu schwitzen, sorry Leute. Jetzt, das ein bisschen albern, ne? Dass ich mir hier so einen Blazer angezogen habe für eine Podcast-Aufnahme.
Ja, also ich immer wieder. Ich habe mich bei meiner Wochenbettdepression einsam gefühlt, weil mir das damals kein Begriff war, jetzt unvorstellbar, weil ich seit Jahren dazu arbeite und schreibe und mit Michelle diesen Podcast mache. Aber ich dachte irgendwie, ich bin die Einzige, die nicht funktioniert, in Anführungszeichen.
Ja.
Die das irgendwie nicht gebacken kriegt.
So. Ja.
Und das war ja auch der Antrieb hier zu sagen, wir machen zu dem Thema was. Und es passiert ja zum Glück viel. Aber es sind immer wieder Mütter, die dann sagen, ach krass, wenn wir einen Stand haben mit unseren Büchern. Und da sind immer wieder Mamas, die das Weinen anfangen dann und sagen, krass, ich habe das eben noch nicht, es ist an vielen Ecken, wird darüber gesprochen, aber mich hat das noch nicht so erreicht und jetzt erreicht es mich in dem Moment, die sich genau so gefühlt haben. Schreibaby hatte ich letztens eine Mama. Ja.
Ja, und ich glaube, manchmal ist das auch so, also ich bewege mich halt auch in so einer sozialen Bubble, wo sowas wie Therapie ganz offen mittlerweile angesprochen wird in meinem Freundinnenkreis und so. Aus unterschiedlichsten Gründen gehen Menschen zur Therapie. Und Therapie ist ja jetzt auch nur eine Möglichkeit. Also es geht ja jetzt auch allein schon darüber, irgendwie miteinander zu sprechen. Ich habe damals einen Aufruf bei Instagram gestartet, als ich das erste Mal darüber erzählt habe, dass ich eine traumatische Geburt hatte und dass ich ein Geburtstrauma davon getragen habe. Und mir schrieben extrem viele Menschen danach, auch als Direktnachricht, ihre persönliche Geschichte. Und was ich häufig heraushörte, ist, dass deren soziales Umfeld nicht so ein Verständnis vielleicht dem entgegengebracht ist, was oder dem entgegenbringt, was denen passiert ist. Also häufig fielen solche Sätze wie, heute geht's euch doch gut oder stell dich nicht so an oder das Kind ist doch gesund oder Hauptsache gesund oder du hast doch nur ein Kind, stell dir mal vor, du hättest zwei und solche Dinge. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und das muss jetzt nicht unbedingt eine Freundin sein, sondern manchmal ist es der Schwiegervater oder irgendwie die Nachbarin oder was auch immer. Und das sind solche Triggersätze, die finde ich unter Eltern auch so bedauerlich und auch, ich finde es super verwunderlich, dass wir uns sowas gegen den Latz knallen, weil das kann ultra verletzend sein, insbesondere wenn man eben eine Wochenbettdepression erleben musste oder eine traumatische Geburt oder noch Schlimmeres, wisst ihr? Ja, ich verstehe das nicht. Ich möchte mal so ein bisschen dafür aufrufen, dass wir alle mal aufhören, uns irgendwie gegenseitig zu be- und verurteilen und auf unser Leben chillen und selber auf die Schulter klopfen, dass wir den Scheiß derbe gut rocken.
Ja.
Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt öffentlich?
Das war ein Impuls, offen gestanden. Also ich bin damit ganz wenig irgendwie Überlegtheit hereingegangen. Ich glaube, als ich den Entschluss gefasst habe, in die Therapie zu gehen, und das ist dann auch so ein bisschen meiner Charakterstruktur geschuldet, dann muss es auch relativ schnell gehen. Dann habe ich mir sehr schnell, also ne, der Entschluss ist gefasst und jetzt muss ich losgehen.
Ja.
Dann habe ich mir auch recht zügig mich darum gekümmert. Und dann aus einem Impuls heraus habe ich beschlossen, den Prozess mitzuschreiben. Dass ich in der Therapie bin, habe ich mit zu Papier gebracht, sprich also den ganzen Werdegang. Ich war so 7 Monate alle sehr regelmäßig in der Therapie. Das kann man bei der Verhaltens- und Traumatherapie auch immer. Also ich hatte das muss man dazu auch noch mal sagen. Ich hatte kein Vollbild der PTBS, also eine Belastungsstörung, eine posttraumatische, sondern ich hatte Symptome ausschließlich davon. Deswegen kann man bei der Verhaltens- und Traumatherapie dann auch sehr gut und punktuell das isoliert so betrachten. Und diese 7 Monate habe ich einfach mitgeschrieben und dann habe ich das an den Verlag geschickt. Und so, es war quasi wie so eine Art begleitende Selbsttherapie, wenn man so möchte. Und es hat irre gut getan. Es hat auch mega Spaß gemacht, weil ich konnte dann auch letztlich das, was ich in der Therapie gelernt habe, nochmal zusätzlich reflektieren. Und habe dann auch lustige Momente eben entdeckt und irgendwie aufgeblättert, weil ich mich so intensiv mit dem, was ich gerade mache, beschäftigt habe.
Ich finde es so lustig, du schreibst an einer Stelle irgendwie, dass du immer nicht weißt, wie du dich verabschieden sollst von deiner Therapeutin. Und das kenne ich von meiner Therapie auch so. Okay, jetzt ist es rum, wir Tschüssi.
Es ist ganz awkward. Man sitzt da gerade noch, das ist ja auch so ein bisschen, also es ist wirklich jetzt, man sitzt da gerade noch so mega verheult und so, weil es gerade irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Breakthrough-Point gab und man denkt so, oh, voll die krasse Erkenntnis und heult und dann ist halt die Sache um, weil klar ist ja alles irgendwie immer auf eine Stunde begrenzt und dann so, ja, gut, dann stehe ich jetzt mal, dann gehe ich jetzt nach Hause. So. Das ist irgendwie, ja, ist ein bisschen artifiziell.
Ja, aber weil eben denken Leute, die jetzt vielleicht noch den Anschluss brauchen, in Therapie zu gehen, ne, und da auch da dachte ich, ich dachte wirklich, damit bin ich allein, dass ich das total strange finde, dieses Hallo und Tschüss in der Therapie, und dachte so, ah ja, okay, die Frieda, die kennt das.
Das ist auch so das Geile, ich habe mich dann im Nachhinein auch mit Therapeutinnen unterhalten und sie meinen so, ja, das kennen wir schon. Das haben sie irgendwie alle, stehen die da so und treten so von einem Bein aufs nächste und dann raus die Tür. Und es ist völlig in Ordnung, einfach gehen, so, das ist ja für Therapeutinnen quasi das tägliche Brot, aber ich find's so herrlich, dass man so häufig in so einem Overthinking-Modus ist, wo man über sowas sich Gedanken macht, während man 2,5 Minuten vorher irgendwie die krassesten Sachen auf den Tisch gelegt hat in der therapeutischen Sitzung. Also,
naja. Ich habe in einem True Crime Podcast, habe ich letztens, den machen Psychologinnen, da geht es viel um Psyche, und da hat die eine gemeint, ihr ist jetzt aufgefallen, dass sie immer als Therapeutin immer wenn sie sehr stark nachdenken muss, wenn es anstrengend ist, immer so nach links oben guckt. Und seit sie das selber gemerkt hat, hat sie da auch so einen awkward Moment. Also es geht auch den Therapeutinnen
ja,
so.
Ja, ist das nicht herrlich? Es kann einem auch so ein bisschen Safe Space geben, so dass die selber manchmal auch im Overthinking sind, weil wir sind alle Menschen und alle Overthinker am Ende. Cool.
Ja, sehr schön. Ich muss gerade sagen, ich bin ganz happy mit meiner Therapeutin, weil die das immer richtig gut einpackt am Ende. So mit, wie gehen sie jetzt nach Hause, wie also sie Abschluss immer macht. Also so, wo ich immer noch mal, wo sie immer wissen will, wie ich jetzt nach Hause gehe, wie es mir jetzt geht. Und dann wird immer noch mal kurz geguckt, so unser nächster Termin, weißt du, so dieser Ausblick. So, oh, und ja, wir sehen uns ja wieder. Also das, was wir jetzt gerade aufgemacht haben, das werden wir auch noch weiter bearbeiten. Oder manchmal, wenn es eine schlimme Stunde wird, dann sagt sie, gut, jetzt packen Sie das alles ein, lassen das bei mir. Hier neben meiner Couch ist der Platz, wo die Sachen hin können. Ja. Dann lege ich das da ab und jetzt können Sie das bei mir lassen und jetzt gehen Sie ohne das nach Hause und wir schauen dann nächstes Mal wieder hin. Und die macht so einen richtig guten Abschluss. Ich hatte da noch bei ihr jetzt, also nur bei dieser einen Therapeutin, noch nie so einen awkward Moment, weil das Ende immer so gut gemacht
ist. Ja, ich verstehe. Das finde ich aber auch smart. Das ist aber auch, also das spricht auch so ein bisschen mein PlanerInnen-Gen an, wenn man so sagt, so gut, wann sehen wir uns denn wieder? Und dann kann man so irgendwie den Terminkalender und dann passen Sie mal auf, dann packen Sie es einfach mal da und dann sehen wir uns am 14. wieder. Das finde ich smart.
Ja, das, eben, also mir kommt das total entgegen. Ja, das ist richtig, kann dann richtig entspannt gehen, so okay, alles für, erledigt für heute, so, das ist jetzt da, nächstes Mal machen wir wieder, so,
ja, fertig. Ja, also ja. Du siehst, Frieda, du bist hier auch in der Bubble gelandet, bei uns beiden zumindest, die mit Therapie viel anfangen können, aber du hast eine sehr große Reichweite, die über deine Videos und deinen Humor erreicht wird, die sich nicht unbedingt in dieser Bubble befindet. Nicht alle, ne, für die das halt einfach nochmal ein Wahnsinnsmehrwert ist, wenn jemand rausgeht und sagt, hier, ich kann drüber lachen über viele Dinge, aber trotzdem steckt dahinter manchmal noch mehr und damit bist du nicht allein. So, das ist halt die Reichweite, die das mit sich bringt und das so wertvoll macht, auch dieses Thema anzusprechen.
Das hoffe ich natürlich sehr und ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, jetzt so hochtherapeutisch zu werden oder irgendwie zu tun, als hätte ich eine Expertise in der Sache, weil ich bin ja selber eine betroffene Person. Ich bin auf gar keinen Fall jemand, der da... Entschuldigung. Ich hatte doch den... Sorry, Leute.
Alles gut.
Ich mache dann mal ganz kurz hier auf Arbeiten. Anrufe. Das ist sowieso so, wenn ich die Nummer nicht kenne, gehe ich eh nicht dran, Hand aufs
Herz. Ich auch nicht. Oder ich sage nochmal, schreiben wir doch nochmal eine Mail.
Ja, auch immer mich da gerade aus Erlangen versucht zu erreichen, sorry.
Ja, ich blink mal rüber.
Na geil. Nein, also ich bin selber eine Betroffene, deswegen kann ich mir nicht anmaßen, irgendwie Leute in der Hinsicht echte Ratschläge oder so zu erteilen. Ich glaube, den Versuch, den ich mit dem Buch nur starte, ist einerseits irgendwie eine Lanze zu brechen für die Anerkennung, dass schwierige Schwangerschaften, unbequeme Schwangerschaften, schwierige Geburten, Wochenbettdepressionen Teil einer unserer Realität sind und dass darüber genauso ehrlich und wunderbar gesprochen werden kann wie über positive Schwangerschaften und positive Geburten. Lasst uns einfach drüber sprechen und ganz schambefreit. Und es ist auch die Einladung zu gucken, wenn man sein Innerstes, wenn man das Gefühl hat, dass man sein Innerstes vielleicht nach der Geburt oder auch noch danach innerhalb der Elternschaft, wenn man das nicht mehr alleine tragen kann, dass man sich Hilfe suchen darf. Und das muss ja nicht unbedingt gleich eine Therapie sein. Es gibt viele, viele andere niedrigschwellige Angebote, die auch gar nicht wahnsinnig kostenintensiv sind. Das wissen nur ganz viele Menschen nicht. Und da habe ich mich eben auch ein bisschen mit auseinandergesetzt, dass es gibt zum Beispiel Geburtsnachsorgegespräche, die sind wunderbar. Das ist einfach so ein intimer Raum, da kann man 3-4 Stunden mal kurz sich auskotzen und dann nach Hause gehen. Und das ist überhaupt nicht psychologisch, ist auch meistens nur eine einmalige Sitzung, sondern es ist häufig nur ein Raum des Zuhörens. Oder eben das Hilfetelefon von Motherhood e.V., wo man sich erst einmal informieren kann. Solche Dinge. Oder eben solche Online-Workshops, wie es die Ladies von One Women's Life anbieten. Das sind kleine Kurse. Die sind selber Hebammen und PsychologInnen. Kleine Kurse, die einem so ein bisschen Bewältigungsstrategien mit an den in den Alltag geben. Und genau.
Und das ist halt auch super, solche Angebote, finde ich, weil da muss man sich nicht so nackig machen und sagen, ja, das bin ich, das ist mein Name, so, sondern da kann man erstmal reinschnuppern, wie hilft mir sowas, ja, und wie kann ich lernen, darüber auch zu sprechen, weil das ja schon schwierig ist, sich so zu öffnen.
Ja.
Oftmals.
Ja, leider ja. Aber ja.
Ja, daran habe ich gerade denken müssen, als du vorher gesagt hast, du hast die Einsamkeit vielleicht zum Teil eben auch selbst mitkonstruiert, sage ich jetzt. Ja. Jetzt, weil mir ist es damals so gegangen, als ich in der 11. Woche den Schwangerschaftsabgang hatte und ich der Meinung war, darüber redet man nicht. Deswegen sagt man ja erst in der 12. Woche allen, dass man schwanger ist und so. So, und dann mich fadenscheinig krank gemeldet habe. Der Arzt hat gemeint, es wäre ja eh noch nichts gewesen. Da gibt's jetzt auch keinen Grund zu weinen. Zu meinem Mann habe ich gesagt, ja, geht schon. Passt, ich mache jetzt 2 Tage Krankenstand, weil es halt auch einfach wehtut und blutet, aber so komplett einsam damit gewesen, ganz allein geblieben, niemandem erzählt, weil das, darüber darf man ja nicht reden, war ja nichts und eben die 12-Wochen-Regel, die gibt's halt schon nicht ohne Grund. Also jetzt aus heutiger Sicht, es ist 2017 gewesen, jetzt haben wir 2025, heute verstehe ich überhaupt nicht, was mich da geritten hat, weil ich so viel besser weiß und es absurd finde, was ich mir damals eingeredet habe, aber ich habe mich selber so isoliert mit dem und es hat so weh getan und habe mich selber vereinsamt mit diesem Thema.
Es tut mir sehr leid. Ja. Diese 12-Wochen-Regel ist so ein konstruierter Bullshit. Natürlich kann das, es ist irgendwie etwas, was in den ersten 12 Wochen kann das eher statistisch passieren, aber es ist ja, ändert ja nichts an dem Gefühl, dass man, wenn man den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat und darüber zu sprechen ist doch, also das, wir müssen alles miteinander teilen in dieser Hinsicht. Es tut mir sehr leid, dass du dich da so alleine gefühlt hast. Das klingt ganz schön scheiße. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja. Ja, das denke ich mir heute auch. Das hätte ich anders lösen können. Oder?
Ja. Aber es ist natürlich auch nicht deine, es ist ja auch nicht deine alleinige Schuld. Ne? Also auch, und das ist auch ganz wichtig, was ich irgendwie sagen möchte. Wenn man jetzt irgendwie, was ich vorhin meinte, ich habe mir da irgendwie selber ein Vakuum der Einsamkeit geschaffen, das ist nicht meine Schuld. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt im Nachhinein retrospektiv sage, was bin ich denn für ein Vollidiot, dass ich nicht darüber gesprochen habe. Das ist mir auch noch ein großes Anliegen. Mhm. Also, das ist etwas, was wir einfach durch unsere Sozialisierung der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich, wie Frauen wahrgenommen werden innerhalb der Gesellschaft. So, also es ist ein ganz viel größeres Problem, warum wir Schuld empfinden, warum wir uns einsam fühlen, warum wir nicht glauben, darüber sprechen zu dürfen, unsere Stimme letztlich nicht nutzen dürfen. Und das ist letztlich ein Anpassungsverhalten. Ja, und da sind wir jetzt auf einem guten Weg, damit zu brechen. Jetzt ist eine tolle Zeit irgendwie, die auch so ein bisschen neue Erkenntnisse mit sich bringt. Aber vor 20, 30, 40, 50 Jahren war das auch nochmal eine ganz andere Geschichte. So, also genau, das wollte ich nur noch sagen.
Ja, voll. Unbedingt.
Ich habe im Rahmen meiner Arbeit hier Regionalvernetzung zum Thema psychische Krisen nach Geburt, hat sich eine Frau danach ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich glaube, ich hatte das auch. Ich glaube, ich hatte eine Wochenbettdepression vor 30, 40 Jahren, ne? Also die war eher meine Generation meiner Mutter. Und hat gesagt, und es ist so toll, dass ihr jetzt einfach darüber spricht. Ja. Ja. Wie cool, das gab es damals halt noch gar nicht.
Ich finde es mega vielversprechend. Ich meine, wir sind natürlich, also wenn wir jetzt mal über sowas wie Feminismus und Gleichbestellung, Parität und solche Geschichten sprechen, wir sind noch lange nicht am Ende der Reise. Und offen gestanden, manche Bewegungen, die da gerade stattfinden, sind eher rückschrittig. Aber was jetzt noch einmal in diesem Kreis, in dem wir uns vielleicht bewegen und auch so in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, das ist alles sehr vielversprechend, was gerade passiert ist. Ich möchte gern Teil davon sein und irgendwie das mit nach vorne bringen, dass wir diesen offenen Dialog zumindest führen können, insbesondere unter Frauen, ohne gejudged zu werden. Mhm. Ich hatte auch solche Nachrichten in meinem Postfach, nachdem ich unterschiedliche Reels gemacht habe, unter anderem von einer 75-jährigen Frau, die wird auch 70-jährigen Frau, die wird auch in dem Buch erwähnt. Die meinte auch, hätte ich das gewusst, hätte ich mich darum gekümmert. Aber es gab auch einfach nicht dieses Wissen, weil es keine Akzeptanz gegenüber sowas wie Geburtskrämpfe oder Wochenbettdepressionen gab zu ihrer Zeit. Ne? Und das muss man sich dann halt auch mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, dass irgendwie das Heftigste, was Frauen eigentlich und übrigens Männer nicht können, dass das keine Anerkennung mit sich bringt oder auch lange nicht gebracht hat. Das ist einfach so wild, ein Kind zu gebären, da wird einem häufig so gesagt, na ja, klar, das ist halt schmerzhaft, das tut halt weh, das gehört irgendwie zu der Geburt dazu und deswegen haben wir kein Anrecht darauf, darüber zu sprechen oder uns zu beklagen, dass es scheiße lief, wisst ihr? Es ist nur so, da werde ich schon manchmal ein bisschen wütend.
Zu Recht, ja.
Ich denke mir immer, und das liest man oder hört man ja auch auf Social Media öfter, wenn Männer das hätten, dann gäbe es diverse Kliniken, die nur darauf spezialisiert werden. Und diverse Forschungsvorhaben, ist echt so, ja. Deswegen, da sind wir noch nicht am Ende, aber ich finde schon, die Stimmen werden lauter für generell auch für psychische Krankheiten, auch wenn es, wenn wir über einen großen Teil schauen, da gerade beunruhigende Entwicklungen gibt, bin ich trotzdem noch guter Dinge, dass wir da einfach gemeinsam viel voranbringen können, wenn wir drüber sprechen.
Ich hatte neulich allerdings, wenn wir nochmal ganz kurz an dieses größere Thema, positive Entwicklung und aber auch das Gefühl des Rückschritts gerade, ich hatte neulich irgendwas sehr Interessantes gelesen, also progressives Denken ist letztlich nicht aufzuhalten. Wir haben in den letzten Jahrhunderten der Geschichte immer wieder auch diese Rückschritte hin zu Konservatismus auf unterschiedlichsten Arten und Weisen erlebt und danach gab es wieder einen Schritt nach oder mehrere Schritte nach vorne. Das heißt, wir sind immer zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Wir sind jetzt gerade leider wieder einen Schritt zurück, aber um das Ganze auch ein bisschen wieder positiv zu formulieren, auch für unser Thema, über das wir gerade sprechen, we're getting there. Wir müssen da einfach nur dranbleiben und wir sind auf einem guten Weg, wenn auch langsam. Vielleicht zu viel. Ja, genau, einfach wenn auch langsam.
Das ist, finde ich, total schön zu hören. Das aktuell mich schon mal beschäftigt. Ich würde gerne noch zu ein paar anderen positiven Dingen kommen. Dein Buch heißt ja Mom-Life-Balance und du hast dann goldene Regeln, wie man diese Mom-Life-Balance dann hinkriegt. Und ich fand das so schön, weil Work-Life-Balance ist ja anstrengend, aber es reicht schon, Mama und Leben unter einen Hut zu bekommen. Das fand ich so, ja, das stimmt schon. Die Work, die gucke ich danach an. Wie kriege ich das denn hin, die Balance zu finden? Was gibst du deinen Leserinnen mit, was aus deinen Learnings aus den letzten Jahren?
So, also ich meine, Hand aufs Herz, diese 7 goldenen Regeln, das habe ich aber auch in dem Buch geschrieben, ist nicht so, dass ich die jeden Tag lebe. No? Mir da irgendwie meine Rolle aufstelle und sage, so, jetzt gehen wir mal diese 7 Regeln durch. Check, check, check. Nicht mal ansatzweise. Ich struggle genauso. Es sind eher Impulse, sag ich mal, die vielleicht ein bisschen augenzwinkern auch gemeint sind, aber so schon irgendwie. Wenn wir immer mal wieder uns daran erinnern, dann wird's besser, ne? So im Auftrag des progressiven Denkens. Und ich persönlich denke mir dann eben auch, also Regeln ist ein Regelwerk ist ja sowieso erstmal nochmal super stressig, wenn man sich das auch nochmal aufbürden muss. Deswegen ist, glaube ich, die wichtigste Regel auch bei den 7 goldenen Regeln ist. Nimm es an, wie es halt gerade passt. So. Und das ist alles um in seine Mom-Life-Balance zu kommen, musst du erst einmal irgendwie dir selber die beste Freundin sein und milde mit dir sein. Weil wir sind, glaube ich, das stelle ich auch immer wieder in den Gesprächen fest, ganz egal, ob es darum geht, wie Elternschaft gerade funktioniert bei Freundinnen oder auch Arbeit oder das private Leben, wir sind uns selber immer die allerstrengsten Richterinnen. Und wir würden mit anderen Freundinnen niemals so streng ins Gericht gehen wie mit uns selber.
Wenn Peter, du musst unbedingt unser Buch Täglich grüßt das Schuldgefühl lesen.
Ja, geil. geiler Titel, by the way.
Danke.
Liebe ich. Ja. Liebe ich sehr, finde ich sehr, sehr smart. Genau, deswegen denke ich, dass wir nur in diese Mom-Life-Balance kommen, wenn man so möchte, wenn wir uns selber regelmäßig verzeihen und sagen auf die Schulter, ist nicht schlimm, dass es eine Tütensuppe ist oder ist nicht wild, dass es heute irgendwie nicht achtsam gespielt wurde und es ist auch völlig okay, wenn diese Kackwäsche in diesen 3 Scheißwäschekörben, die bei mir im Schlafzimmer gerade stehen, wenn die da auch noch einen Tag länger steht und so leicht einmufft, egal. So, oder ein Trockenshampoo anstatt Haare waschen, ist alles in Ordnung, weil es ist bei uns allen so. Es ist bei uns allen so. Also bleibt freundlich zu euch selbst. So, ich glaube, das ist das Wichtigste, um überhaupt mit den anderen Regeln, die ich da aufgestellt habe, klarzukommen. Weil ansonsten wäre es ja ganz schön kontraproduktiv, wenn ich hier Regeln aufstelle, um cooler zu bleiben. So.
Schwierig, ja.
Ja,
genau. Ich bekenne, es stehen gerade auch 2 noch nicht zusammengelegte Wäschekörbe im Esszimmer und blockieren den Weg. Und 2 weitere stehen im Treppenhaus und wollen gewaschen werden. Also ja, einfach nur.
Hier haben sich heute schon 2 Kinder beschwert, dass sie keine passenden Socken mehr haben. Es ist warm. Geht ohne Socken.
Geht ohne Socken. Ausdruck eurer Individualität. Einfach mal was wagen. Ich denke darüber nach, dass wir uns noch einen Wäschekorb einfach zulegen, damit ich noch mehr Möglichkeiten habe, die Wäsche irgendwo reinzutun. Ja.
Meine Schwester hat 9.
9? Okay, jetzt gibt sie aber an.
Die fühlt sich nie, als hätte sie das nicht im Griff.
9 Wäschekörbe. Leute, ist auch eine Art von Altersvorsorge. Andere Leute investieren in Bitcoins oder Gold, wir in Wäschekörbe.
Ja. Nein, das tun wir nicht.
Die haben, glaube ich, einen hohen Wertverlust. Oh Gott, das ist zu so einem Finanzpodcast. Ein ganz schönes
Thema. Genau, aber ja, wenn euch das freut, schafft euch einen neuen Wäschekörbe an.
Genau. Ganz genau.
Ja. Genau, bevor zum Schluss kommen, haben wir schon gesagt, du bist ja auch auf der Bühne. Und das finde ich so cool, dass Mama-Themen jetzt auf die Bühne kommen.
Yes.
Also das tut sich jetzt, oder ich bei Hazel Brugger verfolge ich auch immer, die ja das Mama-Thema immer mal wieder einfließt. Aber dass du jetzt ein Programm hast, wo es genau darum geht, ne, wie absurd unser Leben als Mutter manchmal ist. Und dass man da einfach mal gemeinsam diesen ganzen Mist weglachen kann.
Ja.
Was erwartet denn die da zu dir kommen?
Oh, das, also ich meine, das ist auch meine erste kleine Tour. Ich bin in 6 Städten, ne? Also es ist jetzt noch nicht irgendwie, noch lange nicht. Hazel Brugger hast du ja gerade erwähnt, eine alte Queen, ey, ohne Witz. Oder auch Caro Kebekus, die sprechen ja auch übers Mutterdasein. Und ich finde sowieso, es gehören einfach noch mehr Frauen auf die Comedy-Bühne. Und genau, ich mache jetzt ein Programm, das nennt sich Millennial Mudi. Das ist auch ganz wichtig, dass Millennial mit dabei ist, weil es werden auch super viele Generationsthemen angesprochen, ne? Weil ich finde, wir sind auch so eine funny Generation, die irgendwie einerseits so einen Bausparvertrag hat oder einen Kredit aufgenommen hat, aber gleichermaßen sind wir doch alle noch Teenager gefühlt. Und es ist irgendwie so eine ganz weirde Twilight Zone, in der sich die Millennials irgendwie befinden. Und gleichermaßen verstehen sie aber die Gen Z nicht. Die alle wiederum so super fit sind. Das waren wir nicht zu deren Alter. Also wissen Sie, irgendwie
die sind so achtsam.
Ja, und achtsam. Und warum trinken die denn jetzt keinen so Beerensen Apfelkorn wie ich früher? Ich trinke es nicht.
Nein, nein, die trinken Grünkohl-Smoothie.
Ja. Und ich fühle mich so alt und bin gleichzeitig doch so jung. Und das ist irgendwie, glaube ich, der Struggle, in dem wir uns bewegen. Und ich habe ein Kind bekommen. Ich sitze auch manchmal so auf dem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so auf dem Spielplatz oder denke so, wenn sie auf meinem Arm sitzt, denke ich so, what the fuck? Mutter? Wer hat das denn erlaubt? So. Deswegen, es geht eigentlich um diese beiden Spannungsfelder. Ne? Mhm. Einerseits irgendwie Millennial und andererseits Mutterdasein. Das gehört natürlich auch zusammen. Jetzt arbeiten wir gerade an dem Programm und es wird, glaube ich, sehr wild. Es wird lustig. Also es wird jetzt nicht nur ein reines Stand-up-Programm, dass ich da so cool auf so einer verrauchten Bühne stehe mit einem Mikrofon und anderthalb Stunden rede. Also doch, anderthalb Stunden werde ich schon reden. Aber es gibt immer wieder so kleine Elemente, wie zum Beispiel ein kleines Quiz, das wir machen werden. Da werde ich auch einen Paillettenblazer tragen. Weil ich eine kleine Quizmaster-Maus dann sein werde. Dann machen wir ein paar Videoelemente. Es gibt am Ende eine richtig geile Party-Einlage, würde ich sagen, bevor ich alle rausschmeiße aus dem Saal. Und ich hoffe, drückt mir die Daumen, dass das Publikum da auch ordentlich mitmacht. Aber alle, die kommen, haben die Chance auf einen geilen Abend, wo sie auch mitmachen können und wo auch mitgesungen wird. Und
also wenn Backstreet Boys laufen, dann hast du schon mal, dann hast du alle von den Sitzen.
Du, also da kannst du auch was freuen. Ich sag's dir, wie es ist. Und ich hoffe, dass auch, weiß ich nicht, nicht alle, die da kommen, die werden wahrscheinlich, ein Großteil werden Eltern sein, dass die sich dann ein Glas Wein gönnen oder ein alkoholfreies Bierchen oder was auch immer, dass sie sich eine kleine Auszeit gönnen dürfen, 2 Stunden lang sich berieseln und ein bisschen Party machen. Das ist so das Programm.
Das klingt sehr gut.
Und unsere Podcast-HörerInnen sind jetzt Zeuge geworden, dass Frieda mich zu ihrer Tour eingeladen hat. Ich habe das hier aufgezeichnet.
Ja, wir haben es jetzt auf Band
quasi. Ich habe es jetzt auf Band, genau. Ich melde mich dann.
Ja, prima. Melde
ich. Nein, klingt wirklich richtig cool. Ja, und so eine Mischung. Und ich gebe dir vollkommen recht. Unbedingt mehr Frauen auf die Bühne und mehr offenes Reden und auch mal drüber lachen, wie absurd das eigentlich ist, mit einer Prise Ernst und so. Also das finde ich, klingt richtig cool.
Schön. Weil,
wo finden, wenn jetzt noch jemand Karten, also ich habe ja meine gerade schon gekriegt, aber die mir meine kaufen müssen.
Ach so, lol. Oh Gott, jetzt war ich gerade. Ich so, echt? Oh, toll.
Ja, ich war gerade. Kommt nachher in mein Postfach. Aber die jetzt nicht dieses Glück haben und noch eine kaufen müssen, wo finden die?
Also ist für alle Menschen, die in Süddeutschland sind, habe ich leider nicht so gute Nachrichten. Da trete ich gar nicht auf. Ich habe tatsächlich, das fand ich aber auch sehr rührend, von einigen Menschen aus der Community, wie es immer so schön heißt, dann auch Beschwerdenachrichten bekommen, ne, wurde ordentlich reingetippt, warum ich nicht nach Stuttgart oder München oder Nürnberg.
Ja, das wäre am allerbesten.
Oder Innsbruck.
Also genau, ich trete auf in Berlin, in Hamburg. In Hannover ist allerdings schon ausverkauft. What? Hannover, die haben so einen guten Humor. Also Wahnsinn.
Ja, wirklich.
Cool. Liebe geht raus an Hannover. Dann trete ich auf in Duisburg. Da gibt's noch einige Tickets, ne? Also alle DuisburgerInnen da draußen, könnt ihr mal bitte Tickets kommen. Dann Köln. Aber Köln ist auch schon ausverkauft. Und dann noch Leipzig.
Aber auch alles schöne Städte für uns Süddeutsche, um dahin zu fahren.
Genau, das jawohl. Und es das liegt daran, dass ich halt noch eine total neue Nase auf dem Comedy-Parkett bin und nicht alle Locations sagen, gehen das Risiko gerne ein, sagen, ja, wir holen da irgendwie eine ganz ganz Unbekannte auf die Bühne, weil es die hängen, bei denen hängen ja auch Kosten mit dran. Also es hat halt dann für Süddeutschland nicht geklappt. Aber das kann ich schon mal verraten. Ich spreche mit der Firma, mit der ich da zusammenarbeite, gerade über neue Termine für das erste Halbjahr 2026. Und da wird es dann 15 Termine um und bei geben, so zwischen 10 und 15 Terminen. Und da wird Süddeutschland auch dabei sein. Und da mache ich das Programm dann noch einmal.
Gut, dann sind wir Südmäuse auch zufrieden.
Ja, ihr habt ja auch einen guten Humor. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als würdet ihr die Jokes nicht verstehen. Deswegen auf jeden Fall müssen wir nach Süddeutschland.
Ja, du verstehst uns vielleicht nicht, aber
ist ja nicht so wichtig.
Ich habe in Passau studiert, möchte ich euch
mal sagen. Ah ja, dann.
Ich habe in Passau studiert und da hat dann beim Gardinenkaufen eine Frau zu mir gekauft, weil wir irgendwie in Eile waren, zu mir gesagt, ja, wenn es pressiert, dann weiß ich nicht mehr. Und ich habe gefragt, was bedeutet denn pressiert? Was heißt das denn? Aber ich liebe den Begriff, seit ich das weiß.
Wenn man Pressur aufs Brot schmiert.
Ach ja, na klar. Aber so ungefähr, ich dachte an Press, also an irgendwas mit Presswurst. Das war meine Assoziation. Es war sehr seltsam, in welche Gedankenwelten ich da abgedriftet bin. Aber seit ich weiß, was pressiert bedeutet, liebe ich diesen Begriff über alles, weil ich finde,
das passiert.
Das ist ein guter, so schön pointiert irgendwie. Wisst ihr, was ich meine?
Gut, ja. Ihr dürft jetzt raten, alle, die es nicht wissen, was das bedeutet. Und wir wollen nochmal daran erinnern, alle, die uns auf Steady unterstützen, können auch das tolle Buch von Frieda gewinnen. Und yes. Ich sag ganz, 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 ganz viel Dankeschön, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um mit uns über das Thema zu sprechen.
Ich danke euch. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Also wie gesagt, es war das erste Mal, dass ich über mein Buch sprechen habe dürfen in einem öffentlichen Forum. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt.
Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke für deine Arbeit und ich freue mich sehr auf die Tour und deine Auftritte in Süddeutschland.
Jawohl.
Wir hören uns wieder in 7 Tagen. Vergesst nicht, uns ein Like dazulassen, wenn euch die Folge gut gefallen hat oder uns zu folgen, uns zu abonnieren auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Das hilft uns sehr bei der Arbeit und wie gesagt, für alle Steady-Unterstützerinnen gibt es den wöchentlichen Blogbeitrag von Katharina, in dem ihr auch immer noch ein bisschen was von hinter den Kulissen bei uns erfahrt. Und wenn wir eine Autorin oder einen Autoren zu Gast hatten, auch das Buch gewinnen könnt, so wie dieses Mal Mom-Life-Balance. Alles, was wir heute noch von Frieda erfahren haben, kommt wie immer in die Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns in 7 Tagen wiederhören. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.